Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
Wo Sie Flaschengeklapper am Getränkeautomaten hören, hören andere. Ja, da hören andere Bargeld ohne Ende. Nun gibt es Pfandflaschensammler, seit es Pfandflaschen gibt. Neu ist die Professionalität, mit der sie vorgehen. Wer richtig Geld machen will, strukturiert seinen Tag, steckt Reviere ab, setzt Erfahrungen in Strategien um. Es ist ihm vollkommen gleichgültig, was der Nachbar denkt, wenn der Flaschensammler tief in den Müll greift. Ein neues Berufsbild entsteht, das den ursprünglichen Gedanken über Pfand, die Umwelt zu schonen, vollkommen auf den Kopf stellt. Willkommen zum Wochenendjournal mit einem Selbstversuch. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Gieneiger. Menschen, die sich Zeit lassen und Menschen, die gehetzt sind, lässige, nachlässige, sie laufen sich über den Weg und nehmen sich nicht wahr. Abfertigungshalle, Flughafen Düsseldorf. Vor der Halle, zwischen Säulen aus Mauern und Beton, sitzen zwei halbverschleierte Bettlerinnen auf dem Asphalt. Ein schwarz uniformierter Mann nähert sich auf einem Elektroscooter, auf dem AirPod-Scooter geschrieben steht. Sein T-Shirt weist ihn als Mitarbeiter eines Security-Dienstes aus. Er hält an und ruft im herrischen Ton: Nein, hier nicht, verschwindet. Die Bettlerinnen argumentieren umsonst, sie müssten Kinder ernähren. Und dann beobachtet dieser Mann akribisch, wie die Frauen das Gelände verlassen. Man ist im Flughafen eben bemüht um ein gepflegtes Erscheinungsbild. Wir sehen auch keinen Flaschensammler. Ich frage an der Information nach, ja, Flaschensammler sind hier geduldet, aber es ist nicht offiziell erlaubt. Wo also sind diese Leute? Unsichtbar? Kein Wunder, meint der Mann an der Information. Die sehen genauso aus wie die Reisenden, ziehen riesige Rollkoffer hinter sich her und bleiben nur kurz stehen, um Flaschen in die Koffer zu laden. Und dann sehe ich einen älteren Mann, vermutlich türkischer Herkunft, der auf einer Bank sitzt und 5 volle Flaschen mit Softwaredrinks vor sich hält. Er nimmt einen tiefen Schluck und verstaut die Flaschen in einem Plastiksack. Dann geht er zum nächsten Abfalleimer und beugt tief seinen Arm hinein. Wie lange muss er unterwegs sein, um ein paar Euro zu verdienen?
Ja, jeden Tag ist 10 Euro.
Jeder Tag 10 bis 15 Euro
ja,
ist drin?
Ja.
Und sammeln Sie eher aus Freude oder wollen Sie was kaufen? Oder?
Mehr Leute,
ja.
Dann 20, 30 mehr oder Monat einmal.
Im Monat einmal?
Ja, so.
Ist das spürbar zum Lebensunterhalt oder merkt man das nicht so?
Ja, man Taschengeld so täglich.
Ein tägliches Taschengeld,
ja.
Das ist besser als schon.
Ja.
Ja. Andere Leute sehen ja auch mal zu, ne?
Ja, Menge Leute hier.
Also das geht unter praktisch?
Ja.
Sie leben in Düsseldorf?
Weiß ich nicht, wo er.
Er weiß nicht, wo er wohnt. Jedenfalls ist dieser Mann betont korrekt gekleidet, im Gegensatz zu deinen folgenden Begegnungen im Kölner Stadtgebiet. Der gestreifte Pullover spannt über dem Bauch. Die Textilie ist der Steckbrief diverser kulinarischer Fastfood-Köstlichkeiten. Der Mann ist vielleicht Mitte 60. Er hat sich nur ansatzweise rasiert und sein Drahtesel hat ebenfalls bessere Tage gesehen. Er fährt von Mülltonne zu Mülltonne, lässt sich viel Zeit, greift tief hinein, legt eine Dose, die er herausgeangelt hat, in den Korb des Fahrrads. Und nun spreche ich ihn an. Er hat ein fest abgestecktes Revier.
Also ich sage mal, wenn ich 4, 5 Euro am Tag habe, bin ich zufrieden.
4, 5 Euro am Tag?
Ja, guck mal, das ist praktisch ein 1-Euro-Job. Wenn ich 4 Stunden fahre, habe ich 5 Euro im Schnitt. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Ne, wenn natürlich Karneval ist, gut, das sind ja nur ein paar Tage. Dann macht sich das doch bemerkbar. Ne?
Ein Karneval ist lukrativer.
Ja, ja, schon normal durch die ganze Dose. Ne? Da ist ja dann was an der Flasche selber, dann wäre das viel zu mühsam.
Jetzt habe ich selber mal einen Selbstversuch gemacht, habe selber Flaschen gesammelt und so ein bisschen geguckt, was die Leute dann reflektieren. Das war mir dann zwischendurch, hatte ich ein bisschen ein dummes Gefühl, aber irgendwann war es dann egal.
Ja, ist das ähnlich? Gewöhnt man sich dran. Ne? Am Anfang ist halt ein bisschen...
Am Anfang ist schwierig, ne?
Ja, ja, da ist man genannt, ne? Dann,
das legt sich.
Ne? Wenn man vier Bekannten hat, dann läuft man ja automatisch über den Weg. Ne?
Also dann, der Bekanntenkreis weiß es dann ohnehin.
Ja, ja, das bleibt nicht aus. Ich habe das damals, wir haben blöd angefangen. Ich wurde schlaufen, ich wollte abnehmen. Ja. Ich war ja noch dicker wie jetzt. Hm. Dann habe ich die beobachtet. Nur ich konnte ja nicht zu Fuß gehen mit meinem Knie. Ne?
Ja.
Ich bin mit dem Fahrrad immer gefahren.
Also Sie haben die beobachtet und haben dann gesehen, ja, da kann man ja, mit System machen.
Wenn ich schon was tun muss, ne, für meinen Bauch, kann ich das auch direkt mit den Flaschen sammeln.
Ja. So, was haben Sie denn da jetzt im Fahrradkorb?
Das sind 25 Cent und 8 Cent.
25 Cent und 8 Cent, eine Dose und ein Glas, ja, ja. Eine Flasche.
Wenn das richtig heiß ist, ist es natürlich auch mehr.
Ist mehr?
Dann hat man mehr, weißt du, alleine von der Flasche, ne, kommt man nicht zurecht. Rechnen wir mal aus, 100 Flaschen, das sind gerade 8 Euro. Läuft hier immer einer rum mit dem Einkaufswagen, der ist ab morgens 6 Uhr und abends um 6 Uhr sieht man den immer noch.
Ah. Wie lange machen Sie schon?
Das jetzt seit 1972. Also könnte sagen, im Schnitt habe ich im Jahr 1000 Euro. Auf die gemütliche, okay. Ohne Stress. Für mich ist das auch eine Bewegungstherapie.
Viel Erfolg, machen Sie es gut.
Ja. Tschö.
Pfandflaschen werden nun mal gehortet, seit es Pfandflaschen gibt. Eher neu ist, dass Menschen sich spezialisieren, ihr Revier abstecken, Strategien entwickeln, den Tag einteilen nach der Frage, wo Flaschen in Mengen abgestellt werden und wo man sie einlösen kann. Das wird zunehmend ein spannendes Beobachtungsfeld für die Sozialwissenschaft. Philipp Katterfeld ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Gemeinsam mit Alban Knecht hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Flaschensammeln in der Stadt. Vorausgegangen sind Gespräche und Beobachtungen im festgefügten Universum jener Menschen, die ihr Leben dem Flaschensammeln widmen. Was hat ihn bei der Recherche am stärksten berührt?
Was mich am meisten gepackt hat, dass Flaschensammeln auch den Alltag strukturiert und dass die Flaschensammler nicht nur sammeln, weil sie Geld verdienen wollen. Und was mich dann aber am meisten eigentlich verblüfft hat, ist, dass sie wirklich auch an der Gesellschaft über das Flaschensammeln teilnehmen wollen. Ja?
Also Sie suchen die Ansprache?
Sie suchen auch die Ansprache, aber sie wollen auch etwas leisten. Ja? Also sie wollen an dieser Leistungsgesellschaft teilnehmen, soweit sie eben können, und freuen sich eigentlich besonders über die Akzeptanz, die sie dann auch erfahren.
Was sagt die Körpersprache?
Wir hatten zwei Studentinnen, die haben versucht, über die Körpersprache Scham bei den Flaschensammlern nachzuweisen und haben das aber eigentlich nicht geschafft. Also Scham gibt es meines Erachtens schon, eben nicht beim Sammeln selber, sondern eher so, wenn man die Leute fragt, ja, und was verdienen sie am Tag? Und dann sagen sie 4 Euro. Und dann kommen alle möglichen anderen Argumente, warum sie das machen. Wegen der Umwelt oder auch um das Geld zu spenden, das spenden sie dann. Also es sind so, wie soll man sagen, so ein Argumentationsvakuum und da saust dann alles rein, was irgendwie nur zu greifen ist. Genau. Also ich, da sehe ich schon eine Scham, ja.
Flaschensammler als Objekt der Sozialforschung. Da gibt es nun zwei Feststellungen, die klaffen unendlich weit auseinander. Beispiel. Sie sagen, es gibt Menschen, die verdienen am Tag ihre 4 Euro. Und gibt es einen Zeitgenossen, der hat ein Buch geschrieben, wie ich von Pfandflaschen meinen Wohnwagen oder mein Wohnmobil finanziert habe. Den hat dann nun leider ein Finanzbeamter in die Hände bekommen und die haben den Herrn aufgesucht. Da kann man schon Kasse machen, offenkundig, oder?
Ja, also so richtig viel Geld verdienen ist schwierig und anstrengend. Soweit ich weiß, ist er immer in die Züge eingestiegen, die zu irgendwelchen Bundesligaspielen gefahren sind und hat da dann den Fans quasi das Leergut abgenommen. Und die waren natürlich dankbar, ist dann an der nächsten Station wieder ausgestiegen. Und das muss man dann natürlich organisieren. Und dann braucht man ein Auto und mehrere Einkaufswägen, um das alles überhaupt transportieren zu können. Und wenn man das schnell macht, kann man da bestimmt auch viel Geld verdienen. Aber nicht so, wie er sagt. Ich glaube, irgendwie 100 Euro jeden Tag oder 200 Euro jeden Tag. Also man kann sich ja das mal hochrechnen, wie viele Flaschen das dann so sind. Ja. Und das sind unendliche Mengen an Flaschen, die er da gesammelt haben muss. Und das hat er bestimmt nicht an Wochentagen gemacht, sondern nur alle Samstage irgendwie aneinandergereiht. Mhm. Und dann mag das vielleicht so sein.
Herr Katterfeld, gibt es den typischen Sammler, männlich, um die 60, kann der sein?
In München ist es so, es gibt einerseits ältere, meist Leute, die schon sehr lange in Deutschland leben oder auch in Deutschland geboren sind. Und die sind dann so 55 mindestens. Die haben irgendwie entweder ihren Job verloren, sind krank geworden, haben sich scheiden lassen und versuchen sich dann aber übers Flaschensammeln noch etwas dazu zu verdienen. Einerseits, um etwas zu machen, also um auch zu arbeiten kann. Und andererseits ist für die das Geld, was sie im Monat verdienen, sagen wir mal so 50 Euro, ist es nicht so wenig. Die sparen dann entweder zum Beispiel, um einmal im Jahr im Urlaub zu fahren oder um den Enkeln mal ein Fahrrad zu kaufen. Oder aber auch, wir hatten auch einen interviewt, der hat gesagt, ja, er wohnt in einem Heim und er nimmt das Geld her, um einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen. Ja? In Ruhe. Ja? Genau.
Brasilien leben tausende Familien, diese kommen rein zu gar nicht ohne Schmäh. Denn wo die wohnen, gibt's nicht anderes als Kaffee.
Köln-Klotlichtplatz, es ist Mittag an einem Werktag, es regnet in Strömen. Gegenüber dem mittelalterlichen Stadttor befinden sich mehrere Mülleimer mit einem, ich sag mal respektlos, gelben Baströckchen aus Metall. Das ist eine Konstruktion, die es erlaubt, Flaschen abzustellen, Pfandflaschen, schätze ich so fast 2 Dutzend, rund um den Mülleimer zu befestigen, damit die Herrschaften, die Flaschen sammeln, nicht in den Eimer hineingreifen müssen. Der junge Mann, der sich dieses hat einfallen lassen, heißt Paul Keetz. Er ist Industriedesigner, das heißt, er lebt davon, dass er sich Dinge einfallen lässt, die anderen Leuten nicht einfallen. Beschreiben wir erstmal diese Konstruktion. Es sieht aus, als könne man die einfach einhängen, das heißt um den metallenen Mülleimer herum bauen. Ist das so richtig formuliert?
Zumindest in Köln entspricht das der Wahrheit. Hier gibt es eine Version, die temporär angebracht werden bzw. eingehangen werden kann. Normalerweise werden diese Zusatzhalterungen für Pfandflaschen für die öffentlichen Mülleimer angeschraubt, angeklemmt oder angeschweißt, je nachdem, wie es das System erlaubt.
Ich versuche jetzt mal, das Ding anzuheben und das geht schon mal ganz schwer. Das heißt also, man muss hier ein bisschen mechanisch arbeiten, damit man ja, den Mülleimer ausleeren kann. Ist das so richtig?
Die Mitarbeiter der Stadtreinigung haben Schlüssel, machen die Deckel auf und genau über diese Deckel wird auch der Pfandring hier eingehangen und abgeschlossen.
In wie vielen Städten läuft das System bereits?
Es sind über 1 Dutzend Städte mittlerweile. Seit letzter Woche ist der erste Flughafen ausgestattet in Hamburg. Und die erste Stadt außerhalb Deutschlands, und zwar Oslo, wird noch im August mit Pfandringen beglückt werden.
Mit ihrem System?
Genau.
Eine Zeitung hat geschrieben, ich glaube nicht nur eine, der Paul Keetz gibt den Sammlern ihre Würde zurück.
Ich sehe es auch komplett anders. Der Pfandring ist ein Brückenstück für ein bewussteres Miteinander.
Für ein bewussteres Miteinander.
Genau, aber er dreiste sich nicht, oder beziehungsweise ich erdreiste mich als Macher nicht, anzunehmen, dass ich Leuten damit Würde wiedergebe, das kann kein Außenstehender machen. Würde ist eine ganz private Sache. das mir aufgefallen ist, die einen schmeißen was weg, die anderen sammeln es wieder raus, um sich ein Zubrot zu verdienen. Eventuell kann man an der Stelle mit einer Brücke Abhilfe schaffen. Und somit habe ich überlegt, dass man Mülleimer um eine Zusatz-Recycling-Funktion erweitern kann. Und der Pfandring ist das Ergebnis davon.
Jetzt kann man es sich nicht so vorstellen, dass der Paul Keetz da loszieht und über die Mülleimer seinen Pfandring stülpt, sondern das muss natürlich alles geregelte Dinge gehen. Das führt jeweils über die Kommunalverwaltung, die entscheiden muss, das machen wir nicht. Und wenn nein, warum machen wir das nicht? Was gibt es denn für Gründe, sich über Ihre Idee zu ärgern?
Es ist erstmal eine große Herausforderung, in den öffentlichen Raum, in das öffentliche Mobiliar einzugreifen. Das heißt, das ist ein langwieriger Prozess und viele haben da etwas mitzukaramellen. Es wird mitunter darüber 5 Jahre lang entschieden, ob die nächsten Parkbänke dunkelgrau oder hellgrau werden. Und das ist kein fiktives Beispiel. Es gab ganz diverse Ideen, was Leuten eingefallen ist, aus welchen Gründen der Pfandring Gefahrenpotenzial bürgen könnte.
Der ist gefährlich.
Wenn man sich wirklich Mühe gibt, kann er gefährlich werden. Da wurde zum Beispiel befürchtet, dass der Pfandring als Wurfgeschoss, in Klammern Frisbee, missbraucht werden kann. Das ist auch ein Originalzitat.
Das haben sich Beamte einfallen lassen von der Kommunalverwaltung. Wo ist das?
Das ist auch in Nordrhein-Westfalen gewesen. Ich habe auch den Herrn geantwortet, man sollte doch dann gepflasterte Straßen besser verbieten.
Aber es, wie gesagt, es macht halt mehr Arbeit. Das heißt also, die Herrschaften von den Abfallbeseitigungsbetrieben, die die Mülleimer ausleeren, die haben ein paar Minuten mehr Zeit zu investieren.
Nee, ganz im Gegenteil.
Nee?
Nee, es ändert sich überhaupt gar nichts. Man muss sich nur vorstellen, dass um den Mülleimer jetzt ein 8 cm breiterer Orbit quasi sich befindet. Aber man steht ja sowieso nicht mit den Beinen im Mülleimer, um den zu entleeren. Das heißt, man kriegt bei der Entleerung von Pfandring überhaupt nichts mit.
Herr Keetz, Sie haben sich viel unterhalten, haben Sie erzählt, mit Leuten, die sammeln gehen, die Flaschen sammeln gehen. Gibt es nach Ihrer Beobachtung eine bestimmte Schicht, Altersklasse, gesellschaftliche Zugehörigkeit, die typisch ist für Pfandsammler oder gibt es die nicht?
Ich dachte, das gäbe es, aber mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass es das so nicht gibt. Also natürlich sind es Menschen, die sich ein Zubrot verdienen und von Schülern, die sich ein kleines Taschengeld aufbessern wollen, bis zu Hausfrau, Hartz-IV-Empfänger, egal, durch die Bank durch. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Leute.
The best thing in life is free. You can give it to the birds and bees. I need money. I need money. I need money. Oh, yes, that's what I want.
Wie ich mit Pfandflaschen ein Wohnmobil finanziert habe. Darüber hat ein Sozialarbeiter ein Buch geschrieben. Der Mann hat sich kein Pseudonym einfallen lassen, sondern ist als Autor mit seinem richtigen Namen aufgetreten. Ein Finanzbeamter fand das Buch überaus spannend und so staunte der Flaschensammler, als das Finanzamt ein paar tausend Euro eingetrieben hat. Damit sind wir beim Fiskus. Ist das Flaschensammeln denn ein Gewerbe? Muss ich Angst vor dem Zugriff des Finanzamtes haben, wenn ich mehr als handelsübliche Mengen von Flaschen zurückgebe? Und wie kommt das Finanzamt dahinter? Wir erkundigen uns bei einem Mann, der beim Rockfestival in Wacken regelmäßig dabei ist, der beobachtet, wie die Fans mit Pfandbechern um sich werfen. Der Mann ist außerdem Steuerberater und war in seinem früheren Leben Finanzbeamter. Also Frage an Ralf Bohnes, muss ich Steuern zahlen, wenn ich Einnahmen habe durch Pfandflaschen?
Derjenige, der das nachhaltig betreibt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, der erzielt mit dem Pfandflaschensammeln seinen Lebensunterhalt, sein Geld, und derjenige muss das nach der deutschen Steuergesetzgebung auch versteuern.
Also da hatte das Finanzamt recht, der Mann, der sich ein Wohnmobil gekauft hat von seinen Einnahmen aus Pfandflaschen, der hat sich gewundert, dass er plötzlich 7.000 nachzahlen soll, aber das zu Recht offenbar.
Also die meisten Pfandflaschensammler sind ja im Anonymen tätig, also die wenigsten schreiben ja ein Buch darüber und veröffentlichen das. Insofern gibt es da sicherlich eine riesige Dunkelziffer. Ich habe auch noch nicht von Maßnahmen des Finanzamtes gehört, Flaschensammler beim Sammeln anzusprechen und nach Steuererklärung zu fragen.
Aber es wurde bereits gefragt, haben Sie Einkünfte aus Pfandflaschen, die Sie aus dem Müll gezogen haben? Also die Frage wurde schon mal gestellt, nicht nur einmal.
Ja, also ich bin jetzt selbst zum Beispiel in Wacken gewesen oder auf Wacken, wie man sagt, und bin auch öfters mal im Stadion. Da tummeln sich ja die Pfandflaschensammler. Insofern, und man kann davon ausgehen, dass sehr viele davon das wirklich regelmäßig machen mit einer eigenen Infrastruktur. Die bringen dann den Pfand irgendwo in abschließbare Behälter, zwischenzeitlich zum Zwischenlagern. Bei denen muss man eigentlich davon ausgehen, dass das für die schon so eine Art Lebensunterhalt, oft leider auch der einzige Lebensunterhalt dann ist. Eine gewerbliche Tätigkeit ist es wohl nicht, weil zur gewerblichen Tätigkeit zählt eine selbstständige oder nachhaltige Tätigkeit, die ist sicherlich gegeben. Zählt eine Gewinnerzielungsabsicht, die ist sicherlich auch gegeben, weil man hat ja wenig Kosten und auf jeden Fall Einnahmen. Insofern möchte man ja einen Gewinn aus dem Sammeln erzielen. Was wohl als drittes Tatbestandsmerkmal nicht vorliegt, ist die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, weil man seine Leistungen ja nicht verschiedenen anbietet. Das Thema ist im Übrigen nicht ganz neu. Das letzte Urteil oder das Urteil, was ich dazu gefunden habe, das letzte und einzige Urteil, war ein Streitfall aus dem Jahre 1964. Da ging es um eine relativ kuriose Geschichte. Da hatte wohl jemand der Eheleute, die in den Diensten der US-Streitkräfte standen, haben wohl bei der Finanzierung des Eigenheims eine Finanzlücke gehabt. Das heißt, das Finanzamt konnte sich nicht vorstellen, woher ein gewisser Teil der Herstellungskosten finanziert wurde. Daraufhin ist dann ein Steuerprüfungsverfahren, nannte sich das damals wohl, eröffnet worden, in dem sich herausstellte, diese Lücke stammt aus dem Einlösen von Pfand aus Colaflaschen in der US-Kaserne. Keine gewerblichen Einkünfte, aber sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 3 Einkommensteuergesetz. Das heißt, es sind Einkünfte, die derjenige hat, zu versteuern hat, mit seinem individuellen Steuersatz.
Jetzt ist ja die Frage, wo ist denn da die Grenze? Da gibt es zum Beispiel den Rentner, der seinem Enkel ein Fahrrad kaufen will und er bringt nun etwas mehr als diese haushaltsübliche Grenze, bringt er etwas mehr an Pfandflaschen ins Geschäft zurück. Ist der schon mit dabei oder kann man das, oder muss man nicht sagen, die Grenze ist sicherlich fließend, denn man kann ja den Leuten nicht hundertprozentig in die Karten schauen.
Zum Ersten gibt es eine Freigrenze für sonstige Einkünfte. Das betrifft auch andere sonstige Einkünfte von 256 Euro im Jahr. Also wer sonstige Einkünfte erwirtschaftet, zum Beispiel aus dem Sammeln von Pfandflaschen und 256 Euro im Jahr nicht übersteigt, der muss diese Einkünfte nicht versteuern.
Seit es Pfandflaschen gibt auf dieser Welt, gibt es Menschen, die nebenbei was dazu verdienen. Relativ neu erscheint nun der Trend, dass sich Menschen wirklich spezialisieren. Also früh aufstehen, genau ihre Routen festlegen, ihr Revier abstecken, die zwischengelagerten Pfandflaschen irgendwo sichern und dergleichen mehr. Haben wir es zu tun mit dem Erscheinen eines neuen Berufsbildes?
Ja, nach meiner persönlichen Beobachtung ja. Wie gesagt, ich bin ja selbst auch an den Hotspots des Pfandsammelns schon mal ab und an bei Festivals, bei Konzerten, bei Fußballspielen. Das sind ja eigentlich die Veranstaltungen, wo rundherum das Pfandsammeln im großen Stil stattfindet. Es gibt ja, wenn Sie das selbst bei Veranstaltungen auch beobachten, Leute, die sehr geschickt die Bequemlichkeit der Pfandflascheninhaber, nenne ich sie mal, ausnutzen, die sich also bewusst da an Stellen aufstellen, auch Behälter schon hinstellen, also die sammeln in dem Sinne nicht selbst, sondern die lassen sammeln, die geben einem Gelegenheit, seinen Pfand dort abzulegen, die haben es etwas einfacher und dann gibt es auch die Personen, die wirklich dann nach oder während der Veranstaltung auf dem Boden, in Mülleimern, in anderen Behältern dann noch suchen. Steuerlich die gleiche Qualität, die einen sind vielleicht nur geschickter als die anderen.
Soweit Ralf Bohnes. Der Mann ist als Steuerberater sehr sachlich und zugleich glühender Wacken-Fan, wo die Fans rocken und die Pfandbecher kursieren. Das ruft nach einer musikalischen Exkursion nach Wacken. Wie fühlt man sich dann, wenn man vor den Augen aller tief in den Mülleimer greift. Die Frage führt zu einem Selbstversuch. Welche Blicke werde ich ernten? Wie komme ich mir vor als Flaschensammler? Der Versuch findet in zwei Städten statt. Einmal in einem eher sozial schwierigen Stadtteil in Köln. Hier trage ich einen dunklen Anzug, weißes Hemd, also etwas overdressed für diesen Platz. Eine weiße große Textiltüte für das Leergut hängt um meine Schulter. Ich mache mich bei heftigem Regenwetter mit überaus gemischten Gefühlen auf den Weg. Ich muss vielleicht gar nicht beschreiben, wie ich mich jetzt fühle. Das heißt, die ersten Blicke haften schon an mir. Ich gehe jetzt auf einen der Mülleimer zu. Ein Herr kommt mir entgegen, ist auch nicht gerade auf Rosen gebettet. Ich werde jetzt beobachtet. Das heißt, die ganzen Kioske um mich herum, da bleiben schon einige Leute stehen. Ich greife jetzt in den Mülleimer. Einer der öffentlichen Mülleimer steht direkt vor mir. Ich greife jetzt mit den Armen hinein. Es riecht nicht so gut. Hier kann ich keine Flasche sehen. Aber um diesen Mülleimer ist eine... da ist eine Flasche. So, die war in diesem gelben Ronk, in diesem gelben Pfandring drin gesteckt. Kommt mir ein Bettler entgegen, der mich etwas verwundert anstiert. Ich wäre jetzt auch lieber nicht hier, muss ich sagen. Das ist jetzt keine angenehme Erfahrung. Es regnet zudem noch. Ich stelle mich jetzt an die Ampel, weil auf der anderen gegenüberliegenden Straßenseite neben Sultans Döner Kebab befindet sich ebenfalls ein Mülleimer, der randvoll ist, allerdings ohne diesen gelben Pfandflaschenring. Zwei jüngere Mädchen haben mich eben beobachtet. In dem Blick liegt nun wirklich sowas wie Verachtung. Wir schauen schnell zur Seite. Ich warte jetzt, bis es grün ist, stecke ich jetzt erstmal meine erste Pfandflasche, den ersten Pfund hier, in die große Umhängetasche. So, ich komme an einen anderen Mülleimer. Die eine Hälfte ist leer, die andere Hälfte, eine Mineralwasserflasche, Medium, stecke ich ebenfalls ein. Die Leute von der anderen Straßenseite haben das Interesse an mir verloren. Das ist eigentlich ganz gut so. Und ich gehe jetzt mal weiter in die Richtung nach rechts, wo ich einen weiteren Mülleimer sehe. Jemand weicht meinen Blicken gezielt aus jetzt. Das ist ganz offenkundig so. Ne? Also, außerdem, das ist Orangensaft. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das eine Pfandflasche ist oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte jetzt hier gehen, muss ich ehrlich sagen. Das ist keine Erfahrung, die man unbedingt machen muss. Aber es ist trotzdem deswegen ganz interessant, weil man auch mal abbekommt, wie sich wohl Pfandflaschensammler fühlen, wenn sie das erste Mal unterwegs sind und vielleicht nicht gleich durch ein Äußeres sich erkennen geben wollen, als hätten sie es dringend nötig, Pfandflaschen zu organisieren. So wie ich jetzt. Der zweite Versuch findet in einem gutbürgerlichen Stadtteil in Bonn statt. Hier erscheine ich anders als in Köln in einer abgetragenen Jeans, eher wirrem Haar und einer Trainingsjacke, wie sie Menschen tragen, die niemals Sport machen. Es kostet einige Überwindung zu erfahren, wie man sich als eher heruntergekommener Flaschensammler in einem gutbürgerlichen Stadtteil fühlt. Anders als in Köln ernte ich hier eher giftige Blicke. Man starrt mich demonstrativ an und ich soll spüren, dass ich nicht hierher passe. Und dann tritt ein merkwürdiger Effekt ein. Nach ein paar Minuten wird es egal, was man von mir denkt. Ich atme dennoch tief durch, als man mir das Toupet abnimmt und ich aus der Scheinselbstständigkeit als Flaschensammler wieder aussteigen darf. Der Selbstversuch in Köln, also der erste, ist dokumentiert worden. Sie können das Video abrufen, indem Sie drei Suchbegriffe eingeben: Deutschlandfunk, Geld und Straße. Eine romanische Kapelle mit einem kleinen Friedhof auf einer Anhöhe in Bonn-Lengsdorf. Darunter führt eine gewundene Straße talwärts, große Plätze dazwischen, eine Bushaltestelle, Abfalleimer. Dennoch ein malerischer Ort, den der Kölner Psychotherapeut Werner Hübner erhält sich häufig hier auf. Hat er jemals Flaschensammler gesehen? Noch nie, sagt er. Ob die Ästhetik eines Ortes Sammler anlockt oder abschreckt?
Ich glaube, das ist dann ganz unabhängig von dem Ort, wo das passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der auch eine Not verspürt, tatsächlich auch mit einem bestimmten Gewinn am Ende des Tages irgendwie herauskommen zu müssen, dass er diesen ästhetischen Gedanken auf jeden Fall zurückstellt, um etwas, was seine Not lindern könnte, tatsächlich herzustellen am Ende des Tages. Sammeln, dass es erstmal überhaupt etwas sehr Normales ist, weil in dem Objekt dessen, was ich sammle, auch immer ein Versprechen liegt, dass ich damit eine Struktur schaffe, die ich auch überschauen und durchschauen kann.
Also das heißt, eigentlich strukturiert dieses Sammeln auch meinen Tag?
Es strukturiert auf jeden Fall meinen Tag, wenn ich Flaschensammler zum Beispiel bin. Ich gehe einer nützlichen Tätigkeit nach, dann heißt es eine sinnvolle Tätigkeit. Und auch, ich habe überhaupt Arbeit. Das können ja viele, die Flaschensammlern, ja auch nicht unbedingt von sich sagen, sondern ich schaffe mir meinen Arbeitsplatz selbst. Ja? Ich schaffe mir Arbeit wieder. Ob es ein Zugewinn ist zu etwas anderem, mag sein. Aber auf jeden Fall habe ich Arbeit. Ich habe eine sinnvolle Tätigkeit. Und es schützt mich davor, einen Nichtsinn zu spüren. Das heißt, ein Nichtsinn könnte sein, was soll ich machen, keiner will mich mehr haben, ich bin für nichts mehr gut.
Also hier, wo wir eben sitzen, wo die Glocke läutet im Hintergrund, da ist jedenfalls keines dieser Reviere. Was hat Sie denn am meisten erstaunt bei Ihren Beobachtungen Flaschensammlern gegenüber?
Dass sie in ganz unterschiedlichem Gewande auftreten. Also ich war am erstauntesten, als jemand im Anzug und Krawatte seinen Trolley hinter sich herzog und dann vor einer solchen Abfallkorb Halt machte, den Ärmel hochzog, um reinzugreifen. Und da erst erkannte ich ihn, es ist ein Sammler. Den hätte ich niemals als einen solchen erkannt. Und das hat mich am meisten verblüfft. Und dann später, als ich mal genauer hinschaute, war das dann doch nicht mehr so ungewöhnlich, dass die Sammler auch manche oder vielleicht sogar einige, vielleicht sogar mehrere von ihnen einem eigenen Kodex unterliegen, dass sie sagen, wir sind sinnvoll Tätige und nicht irgendwer. Aber auch für die Außenwirkung wollen wir nicht als irgendwer, sondern als die Sammler, die wir sein wollen, rüberkommen.
Nun ist ja dieses Phänomen des Flaschensammelns nicht neu, aber es hat sich gewandelt. Das heißt, die Entwicklung, die Sie da gerade beschreiben, dass sich da etwas auf dem Markt etabliert, das sehen wir ja noch nicht allzu lange. Entsteht da ein neuer Beruf, abseits von irgendwelchen Zwängen, abseits von der Tatsache, dass die Menschen es doch nicht mögen, wenn sie immer gläserner werden, wenn uns das Finanzamt immer tiefer in die Karten schaut?
Es ist auf jeden Fall eine alternative Form des Gelderwerbs. Ich kann jetzt von mir aus sagen, da will sich kein Finanzamt hineinmischen.
Ist schon passiert.
Ja. Also das ist etwas so, wo ich scheinbar noch eine Lücke, eine Nische sehe. Auch wenn man so möchte, ist es eine kleine Protesthaltung. Ich stelle mir vor, dass wenn ich jetzt 10, 15 Minuten keine Pfandflasche gefunden habe, weil noch jemand anders im Revier wildert oder andere, ganze andere Gruppen, ja, und ich bin immer ein bisschen zu spät, die sind irgendwie vor mir, kann meine Route auch nicht verlassen, dass ich dann einen freudig erregten Zustand habe, wenn dann tatsächlich ich doch wieder einen Fund mache, vielleicht sogar einen übergroßen Fund, mit dem ich gar nicht gerechnet habe.
Folgende Beobachtung liegt schon ein paar Monate zurück. Hier wird sie wieder in Erinnerung gerufen. Ein Supermarkt kurz vor Geschäftsschluss. Es ist Nacht. Ein temperamentvoller Mensch betritt den Laden mit Schwung. In seinen Händen drei große Plastiksäcke. Ein jeder entspricht etwa seinem Körperumfang. Voller gesammeltem Leergut einer Tagesarbeit. Bis diese Menge vom Automaten geschluckt wird, wird es sehr, sehr lange dauern. Eine Mitarbeiterin erklärt dem Mann in höflichem Ton, dass in etwa 3 Minuten Geschäftsschluss ist und man irgendwann nach getaner Arbeit gern nach Hause möchte. Nun wird der Mann laut, lässt seinem Zorn freien Lauf und klärt die Frau über ihre Pflicht auf, die Pfandflaschen zurückzunehmen. Und zwar nicht nur in haushaltsüblichen Mengen, sondern in allen Mengen. Die Mitarbeiterin bleibt höflich, der Mann packt nun besonders langsam die Tüten aus und beginnt, die Flaschen in den Automaten zu legen. Musik Ein anderer Schauplatz, nicht alle Sammler sind aus diesem Holz. Köln, Severinstraße, in einem Supermarkt steht ein etwa 40-jähriger Mann, gut aussehend, selbstbewusster Blick. Er gibt Bierflaschen in den Automaten, mehrere Tüten hat er abgestellt. Er zieht den Bon, verlässt den Laden, geht zu seinem Fahrrad, an dem ein Kinderwagenanhänger befestigt ist. Statt eines Kindes lagen im Inneren Dutzende von Bierflaschen. Er übernimmt die nächste Fuhre, wiederholt den Vorgang, geht dann an die Kasse. Andere Kunden stehen vor dem Automaten, von zweien läuft nur ein Gerät. Die Schlange wird länger, alle haben ihre Pfandflaschen in großen Tüten. Es dauert. Eine Kundin fragt, ob nicht ein weiterer Automat laufen könnte. Der andere Automat ist defekt, sagt die Dame an der Kasse, an der 40-Jährige die Hände in die Hüften gestemmt auf sein Geld wartet. Er erhält schließlich Münzen und einen 10-Euro-Schein, den er demonstrativ gegen das Licht hält, um die Echtheit zu prüfen. Wir kommen ins Gespräch.
Leere Flasche. Ich komme in Neumarkt, Heumarkt, Hauptbahnhof und Spielplatz.
Muss man früh aufstehen?
4 Stunden, 5 Stunden.
4 Stunden, 5 Stunden, ja, unterwegs.
Ich komme spazieren und ein bisschen fahren sie und passieren.
Und es reicht zum Leben?
Immer.
Ja.
Immer. 8 Euro, 10 Euro, 15 Euro.
Am Tag oder in welcher Zeit?
Die 5-6 Stunden arbeiten.
5-6 Stunden arbeiten?
Ja, immer 10 Euro, 8 Euro, 15 ja. Euro.
Ja.
Immer. Und ich verkaufe die meine 3 Kinder, immer 2 Tochter und einen Sohn. Und wir kaufen Schokolade, Banane, Salami, alles.
Haben Sie vor, beruflich was zu tun?
Mein Beruf, die reparieren neue Systeme, die PC, Computer, die Laptop.
Ja.
Aber ich hier 4,5 Jahre, aber keine Arbeiten, die Sozialen.
Keine Arbeit, daher Sozialamt. Ja. Und Flaschen sammeln.
Ja.
Danke erstmal. Und nun setzt er sich auf sein Fahrrad, zieht den Kinderwagenanhänger hinter sich her in unendlicher Gelassenheit. Egal, was sie hinter seinem Rücken sagen, keiner spricht ihn an, keiner treibt ihn an oder mobbt ihn. Ihn scheint die Gewissheit zu begleiten, dass er morgen nichts anderes machen wird als Flaschen sammeln und in einem Jahr nicht und in 10 Jahren erst recht nicht. Er hat die Ausstrahlung eines Mannes, der seine Mitte gefunden hat. Das Geld liegt auf der Straße. Flaschensammler, ein neuer Beruf entsteht. Das war das Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Gieneiger. Nach uns Klassik, Pop etc. Heute mit der Schriftstellerin und Regisseurin Petra Morsbach.
Deutschlandfunk.